Früher war alles schlechter. Stundenlang fummelten Studenten sich durch die Karteikärtchen der Bibliothekskataloge auf der Suche nach Literatur. Was nicht da war, konnte zwar manchmal per Fernleihe von irgendwoher bestellt werden, aber nicht selten kam der entscheidende Aufsatz dann erst nach dem Abgabetermin der Seminararbeit. Früher war alles besser. Ein Wissenschaftler forschte, veröffentlichte seine Ergebnisse bei einem wissenschaftlichen Verlag, bekam vielleicht etwas Geld und viel Renommee dafür. Der Aufsatz war in einer einschlägigen Fachzeitschrift zu finden und der Student, der diese irgendwann aufschlug, wusste, dass er sich auf diese Informationsquelle verlassen konnte. Im digitalen Zeitalter hat sich alles verändert. Große Mengen an Informationen sind ohne weiteres über das Internet zu bekommen. Welche Qualität, welchen Stellenwert diese Informationen jedoch haben, bleibt im Dunkeln. Und publizierende Wissenschaftler können nicht mehr unbedingt verfolgen, wer alles an ihrer Forschung teilhat. Die Bibliotheken des 21. Jahrhunderts stehen vor neuen Herausforderungen. In Bielefeld hat gestern die 7. internationale Konferenz zum Thema Thinking Beyond Digital Libraries begonnen. Man denkt also bereits über die digitalen Bibliotheken hinaus. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Norbert Lossau, dem Leiter der Uni-Bibliothek Bielefeld und Gastgeber der Konferenz. Guten Abend, Herr Lossau.
Guten Abend.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, in dem Trubel Ihrer riesigen Konferenz hier mit uns zu sprechen. Die Digitalisierung der Bibliotheken betrifft ja zwei Seiten, die Benutzer und die Anbieter von wissenschaftlicher Literatur. Fangen wir mal mit den Benutzern an. Was sind denn derzeit die Probleme, die ein Student oder ein Wissenschaftler bei der Literatursuche hat?
Es ist richtig, dass Sie bereits zwei Gruppen von Benutzern ansprechen, denn wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Gruppen von Benutzern und man muss unterscheiden zwischen den einzelnen. Studenten haben sicherlich andere Probleme, als es der hochspezialisierte Wissenschaftler hat in der Forschung. Ein Student hat heute Probleme, zum Beispiel in naturwissenschaftlichen Bereichen, deshalb, weil viele Bücher, was wir als Monographien bezeichnen, häufig nicht mehr gekauft werden können, weil sehr viel Geld, was einzelne Fakultäten Wissenschaften zur Verfügung haben, für wissenschaftliche Zeitschriften ausgegeben werden muss. Mhm. Das kann bis zu 95% in einzelnen Naturwissenschaften, zum Beispiel Biologie oder Chemie, gehen. Das heißt, es bleiben dann nur noch 5% des Etats des jeweiligen Faches übrig, um tatsächlich Bücher zu kaufen in den Fächern. Und gerade Studenten lesen gerne Bücher, Monographien.
Ja, können die solche Informationen denn im Internet finden stattdessen?
Nein, im Internet könnten Sie heute schon sehr viele Informationen finden, das ist richtig. Man muss ja deutlich unterscheiden zwischen der freien Information, die man finden kann, also auch der durchaus der freien wissenschaftlich relevanten Information, aber auch der kostenpflichtigen Informationen. Und was wir gerade in den Lehrbüchern finden, ist in der Regel kostenpflichtig. Und das können Sie so einfach im Internet nicht finden. Sie können heute schon das eine oder durchaus oder andere von elektronischer Form finden, sei es als sogenanntes E-Book, also als elektronisches Buch. Aber das ist doch im Buchbereich heutzutage doch noch nicht so sehr verbreitet, wie es im Zeitschriftenbereich eher der Fall ist.
Kann man also davon ausgehen, wenn man jetzt eine kostenpflichtige Information im Internet runterlädt, dass sie dann auch qualitativ vielleicht, sagen wir mal, dem entspricht, was früher in renommierten Verlagen publiziert wurde?
Mhm. Kostenpflichtig ist sicherlich nicht immer gleich mit Qualität gleichzusetzen, aber es ist tatsächlich so, es gibt eine ganze Reihe von qualitativen Angeboten, die kostenpflichtig sind im Internet, die auch von Verlagen dort angeboten werden. Wir bemühen uns dort als Bibliotheken, indem wir Verträge abschließen mit diesen Verlagen, dass die Benutzer unserer Universität dann dort tatsächlich auch frei auf diese Informationen, auch auf die qualitativ hochwertige Information zugreifen können.
Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass die Studenten sich da vielleicht auch zusammentun und dass sowas weiterkopiert und weitergegeben wird. Wo bleiben da jetzt die Autorenrechte der Wissenschaftler, die da publizieren?
Grundsätzlich ist es so, dass wenn Kopien angefertigt werden, das ist bereits ein eingeführtes Prozedere auch an Bibliotheken, aber eigentlich auch an anderen öffentlichen Einrichtungen, wenn Kopien angefertigt werden, werden von jeder Kopie, die dort angefertigt wird, auch ein bestimmter Prozentsatz an die Verwertungsgesellschaft für Wort überwiesen, die wiederum ja die Rechte der Autoren vertritt und dann auch eine gewisse Ausschüttung in jedem Jahr, also eine gewisse Summe an Autoren verteilt. Das wird natürlich jetzt nicht konkret für den einen Artikel gemacht, sondern geht nach der Seitenzahl, die dann pro Bibliothek, pro Universität auch dann kopiert werden.
Wie beurteilen Sie das denn? Ist es eher von Vorteil oder von Nachteil, dass jetzt schon so viel digital verfügbar ist für die Wissenschaft?
Ich glaube, man muss bei der Nutzung deutlich unterscheiden. Ich denke auch persönlich, dass für die Suche nach Informationen und auch für die Erreichbarkeit von Informationen, sprich für das Zugreifen zum Beispiel auf ein Dokument. Ich sehr gerne online darauf zugreife. Also online heißt in diesem Fall auch über das Internet oder über andere Verbindungen. Das tue ich sehr gerne. Die Nutzung wiederum. Also ein Artikel, ein Zeitschriftenartikel lesen. Ich denke mal, dort herrscht heute noch doch sehr der Wunsch vor, sich das Ganze eher auszudrucken und dann wirklich auf Papier auch zu lesen. Ein Wissenschaftler sagte mir letztens, also was ich eigentlich brauche, ist, dass ich den Artikel zwar irgendwo in der Welt auf einem Server finden kann, aber ich möchte ihn mir dann gerne als Datei ausdrucken und abends zu Hause auf dem Sofa lesen können.
Genau, also diese haptische Komponente des Papiers, die wird sich wahrscheinlich nie ganz von selber auflösen, denn niemand kann am Computer zum Beispiel was unterstreichen und dazu malen und so. Doch kann man, aber es hat nicht denselben Wert vielleicht, wie das, womit man mit seinen
Händen
arbeitet.
Richtig. Es gibt heute schon durchaus eine ganze Reihe von Programmen, mit denen man tatsächlich auch auf dem Computer schreiben kann. Aber ich würde den doch auch eher, teilweise ist es ein eher spielerisches Element. In der Wirtschaft, muss man vielleicht sagen, wird es auch schon häufiger benutzt bei Tagungen und Meetings. Aber ich würde doch schon auch sagen, dass im wissenschaftlichen Bereich, eigentlich was die Nutzung betrifft, doch noch relativ traditionell gearbeitet wird mit den Materialien. Was nicht ausschließt, dass es auch eine ganze Reihe anderer wissenschaftlicher Informationen gibt. Also Simulationen zum Beispiel, Computerprogramme. In den Naturwissenschaften eine ganze Reihe interaktiver Modelle, die Sie natürlich nicht auf Papier kriegen können, aber wo Sie hervorragende Chancen haben, das in elektronischer Form wiederzugeben und auch zu benutzen.
Soweit erstmal vielen Dank. Wir machen kurz Musik und dann geht's weiter.